Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Ja, bald steht das große TV-Duell an zwischen Kamala Harris und Donald Trump und ich werde das live für dich auf YouTube direkt am Tag danach analysieren. Das heißt, die Nacht vom 10. auf den 11. September schlage ich mir hart um die Ohren mit viel Chips und Cola und am 11. September ab 20 Uhr auf meinem YouTube-Kanal wirst du dann dich gerne zuschalten können zum YouTube Live. Du kannst dir auch jetzt schon eine Benachrichtigung einrichten. Und ich finde, dieser Anlass, dieses große TV-Duell, auf das jetzt alle schauen, das zeigt doch sehr schön, wie wichtig Rhetorik heute auch noch ist. Diese direkte Debatte und wie eng Rhetorik eben mit Demokratie und unserem Meinungsbildungsprozess tatsächlich verbunden ist. Aber bevor ich dann eben die aktuelle Rhetorik von Trump und Harris analysiere, schauen wir heute mal ein bisschen zurück in der Geschichte auf die Anfänge der Rhetorik und machen so eine kleine Geschichtsstunde. Denn manchmal erfahren wir aus der Geschichte eben Dinge, die uns ja auch dabei helfen, die Gegenwart viel besser zu verstehen. Und auch wenn ich mich sehr für Geschichte interessiere, habe ich mir trotzdem sicherheitshalber mal bei so einem großen Thema einen fachkundigen Gast eingeladen. Ralf Krapuschnik ist heute hier, Geschichtsnerd, kann man sagen, seit er mit 13, 14 Jahren nachts heimlich Terra X und Geschichtsdokus angeschaut hat, während andere Jungs in dem Alter ganz andere Dinge nachts heimlich angeschaut haben. Und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen verdorben, dann wurde er abhängig und hat auch noch Geschichte studiert. Und heute lebt er seine Leidenschaft in seinem eigenen Geschichtspodcast aus, dem Déjà-vu-Geschichte-Podcast, den ich dir auch wärmstens empfehlen möchte, wenn du auch so eine kleine Neigung zum Thema Geschichte hast. Ralf, schön, dass du da bist.
Und dass noch nie hat deine Anmoderation so tief blicken lassen.
Vielen Dank, Oliver, ja. Sehr schön.
Ich freue mich riesig, jetzt zu sein.
Schön, dass du da bist. Ja, wir sprechen über ein großes, weites Feld. Rhetorik geschichtlich mal betrachtet, weil es ist ja so, die meisten Menschen, die historisch mit Rhetorik erstmal konfrontiert werden, also das Erste, was man da so mitkriegt in der Schule darüber, ist ja eigentlich die abschätzige Meinung des Sokrates, der erstmal den Sophisten so vorwirft, dass sie die Wahrheit nach Belieben verdrehen und alle verderben damit, während er selbst das natürlich auf keinen Fall jemals gemacht hat. Ja, wenn man sich die sokratischen Dialoge anschaut, hochgradig manipulativ, einiges davon, so wie Platon uns das zumindest überliefert hat. Ja, wo beginnt denn die Geschichte der Rhetorik eigentlich und wie gut lässt sie sich nachvollziehen?
Ja, da spricht er ja schon was Großes an, ne? Ich glaube, Ich gehe da gleich noch vorher zurück, ne? Wir sehen ja hier schon, dass halt unser Blick auch auf die Antike ja sehr stark von den Philosophen geprägt ist. Und Philosophen, gut, das für uns heute ist das so ein Sammelbegriff, ne? Aber es war ja eigentlich eine Schule, die sich ja gerade sehr von diesen Sophisten, über die wir noch reden werden, abgrenzen wollte. Mhm. Auch rhetorisch, ne? Und hat anscheinend bis heute verfangen. Deswegen haben die ein bisschen einen schlechten Ruf. Aber vielleicht mal ganz grob. Kann man ja schon mal sagen, ja, Rhetorik, das wissen natürlich alle, die ja auch diesen Podcast hier hören, die dir folgen, das weißt natürlich du ganz besonders gut, ist etwas, was uns als Menschheit in irgendeiner Form natürlich schon immer begleitet hat. Ist ja klar, am Ende ist Sprachgewandtheit und im übertragenen Sinne oder in vielen Kontexten halt auch Überzeugungskraft ja etwas, was für jegliche menschliche Gesellschaft jetzt abseits von den allerkleinsten Gruppierungen halt einfach immer wichtig war. Aber man kann halt schon auch feststellen, so wenn man jetzt die alten Großreiche da sich anschaut von Babylon und so weiter, Sumera abwärts, dass da der Nutzen von guter oder sagen wir mal wirkungsvoller Rhetorik auf politischer Ebene schon noch lange ziemlich beschränkt war. Weil, ja, letztendlich, wenn du da halt irgendwo unter einem Tyrannen lebst, dann ist es eigentlich leichter, ja, sich mit diesem Tyrannen oder den Leuten, die ihm nahestehen, gut zu stellen, anstatt an der Rhetorikfähigkeit zu arbeiten. Da hat man wahrscheinlich im Zweifelsfall politisch ein wenig mehr davon. Und das macht ja dann auch das antike Griechenland in der Hinsicht, natürlich nicht nur, aber auch in der Hinsicht dann so interessant. Weil wir da halt, ich würde schon sagen, zum ersten Mal in der Form zumindest, eine Konstellation sehen, wo sich das halt einfach ändert, wo es wichtiger wird.
Ja, letztendlich so ein bisschen durch das Machtvakuum, ne? Also wenn der Tyrann nicht mehr da ist, dann muss ich ja jetzt irgendwie anders zu einer Lösung kommen.
Genau, ja, und du hast halt dann plötzlich nicht mehr mit einer Person oder sagen wir mal mit Gesandten dieser Person zu tun, die halt alle irgendwo hörig sind, sondern du hast halt mit größeren Gruppen zu tun, die nun langsam eine Entscheidungsfähigkeit besitzen als Gesamtheit. Ne? Und das ändert halt dann doch einiges. Ist ja auch kein Zufall, dass das Wort Rhetorik, das wir ja heute noch verwenden, ist ja auch im Titel deines Podcasts, ein griechisches Wort ist. Ne? Also hat alles schon seinen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber geredet hast. Ich finde Definitionen an und für sich immer ganz hilfreich. In dem Fall einfach mal überhaupt nicht, weil Rhetorik heißt halt wirklich einfach nur Redekunst.
Das ja, ist echt genau. Also da war Aristoteles jetzt auch nicht so furchtbar kreativ, als er sein Werk so benannt hat. Ja.
Nee, das war halt dann, ja, wenn man sich da erhofft hat, da war jetzt irgendwie ein ganz tiefes Sinnbild dahinter. Nee, leider nicht. Aber es ist auf jeden Fall jetzt kein Zufall, dass es daher auch kommt. Mhm. Und der Hintergrund, politisch gesehen, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, ich denke, die meisten werden sich da noch ein wenig an den Geschichtsunterricht erinnern, die Reformen in Athen und so weiter, drei Stufen Demokratie, haben wir alles irgendwann mal gelernt, ist jetzt auch nicht so übertrieben wichtig in dem Kontext. Aber man kann halt schon feststellen, dass wir halt sehr schnell, vor allem in Athen, aber bei weitem nicht nur in Athen, dann eben auch einige politische Arenen sehen, wo eben dieses Vortragen, dieses Überzeugen dann sehr konkret auch mit Machtpolitik dann verbunden wurde. Und das ist halt einerseits die Volksversammlung, was ja ein Riesengremium war. Da konnten ja alle.
Ich glaube, 500 oder wie viele waren es?
Teilweise deutlich mehr. Also das kommt da ein bisschen auf die, es gab den Rat der 500, das war so ein gewähltes Gremium, das aber eher nur vorbereitend für die Volksversammlung nochmal da war. Ich glaube, in kleineren Städten waren wir da in den Hundertern. In Athen waren das tausende Leute. Also ja, Schätzungen sind immer schwierig. Ne? Ich habe irgendwann mal, aber das würde ich mit ganz, ganz, ganz viel Vorsicht genießen, sowas von Richtung 30.000 sogar gehört, was ich persönlich nicht ganz glaube.
Ja.
Aber also,
was ich dabei auch sehr spannend finde, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, ich habe mich ja auch mal so immer mal wieder damit beschäftigt und ja, Athen, Rat der 500 oder eben auch noch mehr Leute. Und dann kam ich irgendwie so drauf, ja, die hatten ja damals, also wir, wenn wir jetzt hier aufzeichnen gerade, du hast ein Mikro in der Hand, ich sitze hier vor meinem Podcast-Mikro, die hatten damals ja null PA-Technik. Mhm. Also die mussten ja mehrere hundert Leute wirklich rein mit der Stimme beschallen. Also natürlich gab es Theater und so, die akustisch ein bisschen was von der Architektur her beigetragen haben, aber ja, trotzdem, du musstest da schon eine ordentliche Lautstärke so einfach aus dir selbst rauskriegen, ne?
Ja, das einerseits. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie viel die Leute ganz hinten dann tatsächlich davon gehört haben. Ist auch schwer nachzuvollziehen, weil da die Quellen fehlen. Ne? Man kann sich schon vorstellen, dass man da so ein bisschen anhand der Sippe einfach mal mitgewählt hat, wie die anderen, die weiter vorne sind, irgendwie gewählt haben. Kann man sich alles wahrscheinlich menschlich ganz gut herleiten. Will ich jetzt nicht zu sehr spekulieren. Aber klar, ja, also wenn da tausende Leute halt in irgendeinem, ist ja nicht mal immer ein Amphitheater, ne? Wenn es halt wirklich groß ist, dann war es halt einfach irgendwie eine offene Fläche eben. Ja, ist schon herausfordernd. Und das hatte halt schon auch einfach einen riesen Einfluss dann, was da wie vorgetragen wird, weil, du hast den Rat der 500 angesprochen, die waren eigentlich ziemlich zahnlos. Diese Volksversammlung konnte de facto alles entscheiden. Wenn du da eine Mehrheit findest, dann ist das Gesetz. Auch, gut, Gesetz war damals nicht so ganz, wie man das genannt hat, aber dann wurde das beschlossen und das war dann halt so. Ne?
Sind damals auch schon so Dinge passiert, wie heutzutage der Brexit, also wo dann jemand mit bestimmten Dingen die Mehrheit so ein bisschen überrumpelt hat und hinterher fangen die Leute dann heutzutage an zu googeln, was bedeutet das eigentlich, nachdem sie abgestimmt haben? Gab es das damals?
Haben sie wenig.
Nee, schon, aber gab es das schon auch damals, dass die Leute dann irgendwas, also dass man im Nachhinein zumindest sagt, eigentlich war das totaler Schwachsinn, was sie entschieden haben?
Ja, ich glaube, das kann man sogar relativ deutlich sagen. Es ist, man soll jetzt nicht mit zu linearer Geschichtsschreibung da kommen natürlich, aber es gibt schon Argumente dafür, dass man sagt, dass jetzt im 4. Jahrhundert vor Christus vor allem, auch davor schon, Athen sich da als diese Volldemokratie, die es ja dadurch auch war, durch diese Vollentscheidungskraft der Volksversammlung, auch selbst zunehmend ins Knie geschossen hat. Also die haben immer mehr Ämter geschaffen, die dann auch noch bezahlt wurden zum Beispiel. Da kann man sich auch vorstellen, mal ein Eigeninteresse dahinter. Das wurde immer teurer. Was macht man? Das hat auch später Rom kennengelernt, dieses Problem. Ja, dann muss man halt mehr erobern, weil irgendwo muss ja die Kohle her. Und wenn man immer expandieren muss, dann, ja, das wird halt dann irgendwie auch so eine, ja, wie sagt man auf Deutsch, eine self-fulfilling prophecy, ne? Also das ist halt schon etwas, was dann einfach den Staatshaushalt mit der Zeit extrem belastet hat. Und es gibt Argumente dafür, natürlich ist es nicht so monokausal, dass dann auch diese dieser Niedergang und letztendlich ja die Übernahme durch Mazedonien, dann ja dadurch ein bisschen mit beeinflusst wurde. Also klar, da wurden jetzt nicht unbedingt nur Entscheidungen getroffen, die, Objektivität ist immer schwierig, ne, aber die jetzt, wenn man es versucht, objektiv zu betrachten, unbedingt die logischsten gewesen wären, sagen wir mal.
Okay, aber es ging um was. Also es war jetzt kein reines Labergremium, so schön, dass wir mal drüber geredet haben. Da gibt es ja auch so durchaus Reden aus der Schlusszeit der Weimarer Republik oder so, wo man dann feststellte, da wurden noch glühende Reden für die Demokratie im Reichstag gehalten. Im Endeffekt hatten die Nazis sich aber schon durchgesetzt und es war leider so schön und inspirierend, diese Reden sind für die Katz, sondern damals war das schon wirklich so, also wer da rhetorisch überzeugt hat, konnte auch, egal ob sinnlos oder sinnvoll, Dinge auch wirklich direkt durchsetzen.
Ja, ganz im Sinne der Sophisten, könnte man sagen. Ja, 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 tatsächlich. Und man kann auch in der Sicht der Dinge zumindest, kann man schon auch sagen, dass diese Form der Demokratie, wie sie in Athen damals war, diese direkte Form der Demokratie, die demokratischste Gesellschaft war, die wir jemals hatten auf dieser Welt. Aber nur in der Hinsicht, ne, weil diese Volksversammlung tatsächlich alles ohne Wenn und Aber entscheiden konnte. Auf einer anderen Seite, wenn man sich anschaut, wer da wahlberechtigt war, dann war das natürlich nicht das demokratischste Gesellschaftskonstrukt aller Zeiten. Ne. Da waren nur freie griechische Männer heute würde man sagen Staatsbürgerschaft zugelassen. Also keine Sklaven, keine Frauen, keine Nicht-Griechen, also Leute, die nicht griechisch gesprochen haben und halt auch keine Leute, die nicht aus Athen waren. Also ja. Aber zumindest in der Hinsicht ist das schon so und ist ja auch nur eines der Beispiele. Ne? Es gab ja auch Gerichte zum Beispiel und auch da war das Thema ein ganz ähnliches. Ne? Es gab keine professionellen Anwälte oder Richter, aber es gab halt Leute, die sich mit Rhetorik beschäftigt haben. Und dann musste man dort wieder die Geschworenen überzeugen. Auch das übrigens wieder mal einige hundert. es war eine sehr ähnliche Situation. Ne? Ja. Und überall spielt das dann halt mit rein und ist halt dann auch kein Wunder, dass rhetorische Fähigkeiten da einen gewissen Stellenwert entwickelt haben in so einem System.
Jetzt ist es so, die große Spanne, wenn man immer so liest, Geschichte der Rhetorik, dann springen wir von Griechenland direkt ins alte Rom, die sich dann ja viel von Griechenland abgeschaut haben, so Cicero, Quintilian, das sind ja so die Namen, die da so am stärksten genannt werden. Wie ist das so die Quellenlage oder wie ist das? Also ist das so korrekt? Hat man da dazwischen dann jetzt nichts Spezielles mehr oder wie kommt das? Weil natürlich sind wir ja auch sehr stark so auf das alte Rom fixiert, ne? In unserem Rückblick, worauf wir uns so irgendwo zurückbeziehen. Und ja, also die haben das ja dann schon sehr stark damals die Rhetorik institutionalisiert. Und wenn man das immer hört, da wurde sehr viel Wert aufs Üben gelegt, was ich ja bis heute noch für sinnvoll halte im Bereich Rhetorik. Aber wie viel wissen wir denn dann drüber? Also mir selber bekannt, jetzt ohne mich damit näher beschäftigt zu haben, ist halt das Werk von Cicero und das von Quintilian. Und dann ist halt die Frage, also über das Üben, über die Praxis der Rhetorik, wissen wir da viel oder eher auch nicht so viel aus der Zeit?
Ja, also wenn man es ganz grob malen will, dieses Bild, und ich glaube, das trifft aber schon auch ein wenig zu, generell, wenn man sich die antiken griechischen Stadtstaaten einerseits ansieht und andererseits dann Rom, zuerst als Republik, dann aber nochmal viel stärker im Kaiserreich, dann sehen wir da schon einen großen kulturellen Unterschied in vor allem einer Sache, und das ist, dass im Griechenland, wie wir es dann heute verstehen, als Gesamtheit, großteils viel Wert auch auf Theorie gelegt wurde. Also Theorie war interessant, es war wichtig, es gab Rhetorikschulen, es gab aber eben auch Leute, die ja nicht zuletzt ja auch wie Sokrates sich hingesetzt haben und darüber geschrieben haben. Und das ist etwas, was in Rom mit einigen Ausnahmen, und Cicero ist sicher die größte dieser Ausnahmen, weniger bedeutend wird, weil in Rom kulturell gesehen, wenn man es so grob jetzt zeichnen will, halt Rhetorik in erster Linie eine praktische Angelegenheit war, beziehungsweise die praktische Anwendung der Rhetorik ganz klar im Vordergrund stand. Und das erklärt dann ja auch einige der Sachen, die du jetzt schon angesprochen hast, nämlich dass eben Rhetorik weg von einer an und für sich zumindest so ein wenig philosophisch angehauchten Kunst mehr und mehr zu einem Fach wird, was gelehrt wird, was geübt wird und was einen relativ klaren Anwendungsbereich auch hat.
Man kann schon sagen, so ein Stück weit war es im alten Rom Handwerk, oder? Was man schon so auch so erlernt hat und was in der Schule die Leute auch gelernt haben. Ne? Und soweit ich es jetzt weiß, wurden auch so Übungsreden ja auch gehalten, damit man so reinkommt. Also das gehörte schon so wie andere Dinge, wie ein Bäcker lernt, einen Teig zu kneten.
Ja, mit dazu. Ich meine, auch Cicero war ja nicht in erster Linie jemand, der jetzt Bücher geschrieben hat, der war in erster Linie Rhetoriklehrer. Gab es auch in Griechenland natürlich, es gab Rhetoriklehrer, aber es hat schon noch einfach ein anderes Selbstverständnis angenommen in Rom. Eine Professionalisierung könnte man vielleicht auch sagen, mit vielen Plus- und vielen Minusseiten natürlich, wie es halt immer ist.
Aber es ist natürlich schon, vielleicht auch so, dass wir ja vom alten Griechenland gar nicht so viel haben, ne? Also es fallen immer mal Namen in irgendwelchen Geschichtsbüchern, so Gorgias und solche Leute, aber was die jetzt wirklich gemacht haben, ist ja sehr so irgendwo im trüben Fischen, ne? Weil man weiß, das sind ein paar Reden überliefert. Ich glaube, von allen großen griechischen Rednern haben wir so knapp 100 Reden, das ist jetzt echt nicht viel und teilweise auch nur Fragmente, und die Römer sind halt da doch schon sehr viel besser in der Aufzeichnung auch gewesen, ne? So, wir wissen, so die großen Reden des Cicero, die Verschwörung des Dingens, wie heißt es wieder, katilinische, na, Verschwörung, also zumindest, da gab es doch so Reden einfach auch vom Senat, die da einfach überliefert sind, wo wir vielleicht einfach mehr, ja, uns von daher vielleicht ein besseres Bild machen können. Also Geschichte, so wie wir es erleben, ist ja, so wie es ich verstehe, nicht das, was wirklich passiert ist, sondern das, was wir halt noch davon wissen letztendlich, ne?
Ja, ich meine, man muss generell sagen, dass die Quellenlage bei allem Antiken erstmal relativ schlecht ist. Das hat auch damit zu tun, dass einfach, ja, Material letztendlich, ne, das wurde halt dann auf damals noch auf Papyrus geschrieben, später ja vielleicht auf Pergament übertragen, vielleicht auch nicht, und es ist einfach extrem viel verloren gegangen, ne? Und die Sache mit Rom ist eben, dass es erstens näher an uns dran ist, sowohl geografisch als auch zeitlich, also eigentlich erstens und zweitens, und dadurch die Quellenlage ein wenig besser ist, und das Zweite ist halt, dass in Griechenland wir mit ganz viel Hörensagen zu tun haben. Ne? Also du hast halt jetzt auch schon angesprochen, zum Beispiel, wenn wir da jetzt den Gorgias nehmen, der schreibt dann ja auch recht viel über Korax, der wiederum sein Lehrer ist. Wir wissen über Korax unfassbar wenig, abseits dessen zum Beispiel. Alle referenzieren Homer und niemand weiß, ob das überhaupt ein Mensch war oder ob das eine Gruppe von Autoren war. Aber auch in den homerischen Epen sind ja schon Reden drin. Also es ist was da, aber es ist, wie du sagst, erstens nicht viel und zweitens schwer zu sagen, was davon jetzt eigentlich von wem genau stammt. Und
was doch wem zugeschrieben wurde. Ne? Man muss ja dazu sagen, selbst bei den sokratischen Dialogen, glaube ich, ist man sich ja gar nicht endgültig sicher, wie viele davon quasi mehr oder minder authentisch sind oder halt auch nicht. Ne? Oder
hat ihm auch zugeschrieben alles Platon werden geschrieben,
oder, ne? Platon ist, irgendwie,
Es ist schwierig, ja. Und von dem her, ja, das erklärt das dann vielleicht auch ein wenig. Und natürlich dann schon diese kulturelle Prägung dann im westeuropäischen Mittelalter, dass halt einfach Rom deutlich lieber rezipiert wurde.
Aber jetzt bist du schon am spannenden Punkt. Also wir haben jetzt den Sprung vom Römischen Reich. Wir waren gerade noch bei Cicero und so weiter. Und jetzt sind wir im Mittelalter. Ne? Und es ist ja nicht so, dass wir da jetzt sonderlich viel ausgelassen hätten, sondern es ist ja so, es gibt ja aus der Zeit gar nicht so viel. Und da ist ja schon die Frage, also wie hat auch die Rhetorik oder das Wissen um Rhetorik sozusagen diesen Sprung ins Mittelalter überstanden?
Genau hier setzen wir dann nächste Woche wieder an, wenn ich dir Teil 2 des spannenden Gesprächs mit Ralf Grabuschnik präsentiere. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.